Römer, Kapitel 12. Noch einmal möchte ich die Verse 1 bis 8 lesen. Ich rufe euch also auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzubringen als ein lebendes, heiliges und Gott angenehmes Opfer, euer sinnvoller Dienst für Gott. Und seid nicht dieser Zeit oder der Zeit dieser Welt angepasst, sondern werdet umgeformt oder verändert durch Erneuerung eures Denksinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene. Denn ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen, wie Gott einem jeden ein Maß des Vertrauens zuteilte. Denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder, nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne Glieder voneinander, haben Gnadengaben, verschieden nach der uns gegebenen Gnade. Denn Weissagung, so habe man eine gesunde Haltung gemäß dem Glauben, der entspricht, oder der Weissagung entspricht. Wenn dienen, dann sei diese Haltung so im Dienen. Wenn es der Lehrende ist, sei es so im Lehren. Wenn es der Aufrufende und Zusprechende ist, im Aufrufen und Zusprechen. Der Mitteilende in der Einfalt, der Vorstehende im Fleiß, der Barmherzigkeit Übende in der Freudigkeit. In diesen Versen werden wir aufgerufen. Aufgerufen zu erwidern, eine Erwiderung zu geben auf die großen Heilstatsachen Gottes, die Paulus ausgeführt hat in den Kapiteln 1 bis 11. Es geht hier um einen dreifachen Aufruf in diesen 8 Versen. In Vers 1 haben wir den Aufruf zur Darbringung unseres Körpers. Paulus sagt, ich rufe euch auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzubringen als ein lebendes, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Wir werden aufgerufen, unseren Körper Gott darzubringen. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet dieses? Dazu einige Worte. Dieses Wort bedeutet nicht eine sogenannte vollkommene Übergabe oder Hingabe an Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob Sie bekannt sind mit dieser Lehre. Es gibt in einigen Kreisen, und vielleicht kommt diese Lehre hauptsächlich aus Nordamerika und kommt dann in die Kreise, die besondere Beziehungen haben zu Nordamerika. Aber dort wird sie sehr stark vertreten, und das sieht ungefähr so aus. Wenn man gläubig wird an den Herrn Jesus Christus, dann nimmt man Jesus auf als persönlichen Erretter. Aber dann kommt, wie bei den Kindern Israel, so eine Wüstenwanderung allzu oft, wo es auch sehr viel Versuchung und auch sehr viel Niederlage gibt, viel Enttäuschung an Gott, an sich selbst und so weiter aus verschiedenen Gründen. Aber dann darf es dazu kommen, heißt es, dass wir einen Jordan überqueren und eine vollkommene Übergabe leisten. Das heißt, Jesus Christus muss Herr werden im Leben. Diese Lehre wird nicht nur in Nordamerika, wie gesagt, sondern auch hier vertreten. Ich habe in der nächsten Zeit ein Gespräch mit einem, der solche Lehre vertritt bzw. vertreten hat, und wir wollen einmal gemeinsam das Wort Gottes hieraufhin untersuchen. Ich möchte darauf hinweisen, dass Paulus hier nicht sagt, ich rufe euch auf, euch Gott auszuliefern. Es geht nicht um eine Unterscheidung Jesu Christi als Retter und dann als Herrn. Das geht nicht. Wenn Sie Christus als Retter haben wollen, dann können Sie das nur, indem Sie Jesus Christus als Herrn annehmen. Mein Schwiegersohn zeigte mir ein Heft. Er arbeitete mit den Studenten zusammen in der Studentenmission in Kanada. Und dort gab es ein Heft, herausgegeben wohl von der Studentenmission in Amerika, in welchem zwei verschiedene Standpunkte dargelegt wurden. Und das war ein Arbeitsheft. Die Studenten sollen nun für sich herausfinden, welches die bessere Theorie oder die bessere Lehre sei. Man hat einfach die zwei nebeneinander hingestellt. Und die eine wurde von einem in Amerika bekannten Theologen aufgestellt, und die sah so aus, wie ich eben ausgeführt habe. Bei der Bekehrung nimmt man Jesus als Retter an, aber später muss der Zeitpunkt kommen, wo er als Herrn angenommen wird. Das heißt, wo man sich ganz dem Herrn ausliefert, möglicherweise zum Dienst und so weiter. Das heißt, man gibt schon zu, dass es einzelne Christen gibt, die Jesus Christus wirklich auch als Herrn annehmen bei ihrer Bekehrung. Das will man nicht bestreiten. Aber allzu oft und wahrscheinlich bei der größeren Zahl von Christen wird das nicht so aussehen. Während auf der anderen Seite ein englischer Theologe das Gegenteil oder die andere Seite vertrat, nämlich, dass Christus überhaupt Herr sein muss im Leben. Nun, mein Schwiegersohn teilte eher die zweite Formulierung oder Auslegung und fragte mich desbezüglich. Und ich war vollkommen mit ihm einverstanden. Ich teilte auch die zweite Ansicht und habe ihm dann noch zusätzliche Schriftstellen gegeben, an welche er sich orientieren konnte. Es gibt eine ganze Menge, habe ich inzwischen festgestellt, von Schriftstellen, die zeigen, dass wenn ein Mensch Christ wird, er unter die Herrschaft eines neuen Königs kommt. Jesus Christus wird Herr im Leben. Jesus Christus wird König im Leben. Jesus Christus wird Haupt im Leben. Wenn man zu Christus kommt, kommt man in die Gemeinde Jesu. Und in der Gemeinde Jesu hat es einen König und ein Haupt, einen Kopf für diesen Körper. Ich werde ein Mitglied dieses Körpers, und dieser Körper hat einen direktiven Kopf. Dieser Kopf ist Jesus, und ich komme unter seine Herrschaft. Und ich kann nicht dabei sein, wenn ich nicht diesen Kopf zuerst anerkenne, dieses Haupt. Dann bin ich einfach nicht dabei. Wer mir nachfolgen will, der muss Jesus als Herrn anerkennen. Es geht nicht anders. Hier in diesem Vers ruft Paulus die Christen in Rom nicht auf zu einer Übergabe, die sich an eine Bekehrung anschließen müsste. Als ob er voraussetzt von Kapitel 1 ab, die sind schon Christen, und jetzt will er zeigen, was diese Rettung ist, und dann jetzt in Kapitel 12 ruft er sie auf, lasst dies auch noch in eurem Leben da sein, dass Jesus Herr wird in eurem Leben. Nein, es geht nicht um meinen Geist. Den habe ich Christus ausgeliefert, als ich Christ wurde, am 18. März 1935. Und ich hoffe, dass es bei Ihnen auch so der Fall war. Wenn nicht, dann sind Sie kein Christ. Entweder Christus ist Ihr Herr und dann haben Sie sich im Geist ihm ausgeliefert, oder Sie sind nicht Christ. Aber was oft nicht da ist, das ist die Übergabe des Körpers. Denn der Körper ist nicht Christ geworden bei meinem Christwerden. Obwohl ich eine Einheit bin, das gebe ich zu, dennoch verwirklicht sich das Heil in meinem Leben nur schrittweise. Das andere kommt noch, lehrt die Heilige Schrift, wenn Jesus kommt. Dann bekomme ich einen neuen Körper, ob ich gestorben bin oder lebe, beide von uns, die Gestorbenen und die Überlebenden, werden einen anderen Körper bekommen. Und der wird so sein wie der Körper von Jesus, als er auferstanden war. Aber das lässt noch auf sich warten. Inzwischen habe ich den Alten, der ist nicht bekehrt, der ist nicht wiedergeboren, der ist nicht gerettet, im Heilssinne, im biblischen Heilssinne. Aber er darf gebraucht werden von diesem Geist. Wie es gestern darauf hin. Das braucht allerdings etwas Energie, etwas energisches Vorgehen. Aber zunächst einmal muss der Körper Gott dargebracht werden. Es geht um den Körper, der vom Heil noch nicht erfasst worden ist. Der Geist ist vom Heil erfasst, er ist wiedergeboren, aber nicht der Körper. Und dieser soll, sagt Paulus, dem Herrn dargebracht werden, als ein Opfer. Eigentlich als Ausdrucksmittel des Geistes. Der Körper ist dazu da, um meinem Körper oder meinem Geist Ausdruck zu verleihen. Keiner von uns kann den Geist des anderen sehen. Alles, was wir aneinander sehen, ist Körper. Und wenn dieser Körper sich nicht bewegt, dann wissen wir nicht, was für ein Geist in diesem Körper ist. Und da gibt es grundsätzlich zweierlei Arten von Kommunikationswegen. Man spricht in der Sozialwissenschaft, in der Kommunikationswissenschaft von verbaler Sprache oder Kommunikation und Körperkommunikation. Wenn ich mit meinem Munde spreche, dann hören Sie Wörter. Und wenn bei diesen Wörtern noch zusätzliche Intonation ist und Lautstärke damit verbunden, etwas, das beim gedruckten Wort nicht da ist, dann ist es etwas Zusätzliches. Und wenn ich dazu meine Hand bewege und meinen Kopf und meinen Körper, dann sind das Sprachhilfen. Und so wie man sitzt, sagt man auch etwas. Und so wie man steht, sagt man etwas. Und so wie man geht, sagt man etwas. So wie man sich bewegt, sagt man etwas. Man hat dieses Phänomen, das heißt dieses Geschehen in letzter Zeit mehr studiert. Unser Körper ist ein Ausdrucksmittel oder das große Ausdrucksmittel für unseren Geist. Und unser Geist soll nun Gott dienen. Aber damit er Gott dienen kann, braucht er den Körper, der aber noch nicht wiedergeboren ist. Und jetzt soll dieser Körper einmal zunächst zur Verfügung gestellt werden für diesen Dienst. Da möchte ich aus 2. Korinther 4 einige Verse lesen. 2. Korinther 4, die Verse 7 und 10 und 11, die dieses auch deutlich machen. Vers 7 in 2. Korinther 4. Wir haben diesen Schatz, den Schatz des ewigen Lebens, in irdenen Gefäßen, damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei Gottes. In diesem Gefäß soll also etwas zum Ausdruck kommen. Die Kraft Gottes muss dazu helfen. Wir haben nicht genügend Kräfte oder Energiequellen in unserem Körper. Gott muss da mithelfen. Das tut er gern. Aber der Schatz ist in irdenen Gefäßen und will etwas zum Ausdruck bringen. Was? Vers 10. Allezeit das Sterben des Herrn Jesu im Leibe umhertragend, damit, wozu? Damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden ohne Aufhören dem Tode ausgeliefert, Jesu wegen. Damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Fleische offenbar werde. Dazu ist der Körper da, damit für Jesus etwas zu sehen ist und von Jesus, von seiner Art etwas zu sehen ist. Der Geist braucht den Körper, um dieses zur Offenbarung zu bringen, zur Manifestation, zur Sichtbarkeit zu bringen. Was ist dieses Darbringen weiter? Dieses Darbringen, wie es schon ist, wie schon angedeutet, ein Dienst. Das heißt, die Darbringung selbst ist ein Dienst. Ich hatte gesagt, zum Dienst. Ich sollte mich korrigieren. Zuerst ist es ein Dienst an und für sich. Ich glaube, wir sollten den Begriff Gottesdienst vielleicht näher studieren. Es würde sich lohnen, in Bibelkreisen, Hauskreisen oder in der Gemeinde überhaupt, an irgendeiner Stelle einmal diesen Begriff zu studieren. Er ist nicht einfach. Was heißt es, Gott zu dienen? Was heißt Gottesdienst? Es ist sehr schade, finde ich, dass die regelmäßige Zusammenkunft von Christen die Bezeichnung in der deutschen Sprache Gottesdienst bekommen hat. Sie ist ein Gottesdienst, aber dass dieser Dienst gerade diese Bezeichnung bekommen hat, lässt dann bald den Eindruck aufkommen, dass damit der Dienst für Gott geschehen ist, nicht wahr? Dann ist es vielleicht gut, wenn jemand mal kommt und sagt, der Gottesdienst beginnt nach der Versammlung der Gläubigen und hört auf, wenn man wieder zurückkommt. So hat man es auch mal gesagt. Oder in einer englischen Gemeinde in England, als die Leute aus der Kirche kamen, haben sie eines Tages ein Schild am Tor gesehen, am Ausgang des Hofes von der Kirche. Sie betreten jetzt das Missionsfeld. Man kommt aus dem Gottesdienst und betritt jetzt das Missionsfeld. Jetzt fängt der Dienst so richtig an. Was da hinten geschehen war in der Kirche, das war eigentlich Ausrüstung oder Zurüstung. Das heißt, man hat von Gott empfangen. Gott hat uns gedient. Und das ist eine Seite. Es geschieht sehr viel, sollte sehr viel geschehen. Manchmal geschieht nicht sehr viel, wenn Christen zusammenkommen. Aber bei im Normalen, das heißt, wenn die Zusammenkunft von Christen normal, das heißt gesund aussieht, normal kann auch durchschnittlich heißen, aber wenn es gesund ist, dann kann sehr viel da geschehen, auch ein Gottesdienst. Paulus sagt, ein Dienst für Gott ist das Hinbringen meines Körpers zu ihm. Damit diene ich Gott. Wie diene ich damit Gott? Gesetzt den Fall, Sie würden heute Abend nach Hause gehen und genau das tun, was hier geschrieben steht. Sie gehen allein irgendwo in eine Ecke oder in Ihr Zimmer und Sie knien sich nieder und Sie sagen, mein Vater im Himmel, ich habe einen Körper, den habe ich von dir und den möchte ich dir jetzt zurückgeben. Du brauchst nicht mein Leben zu nehmen, das hätte ich eigentlich nicht gern. Wenn du es tun willst, das ist dir überlassen. Aber von jetzt ab gehört dieser Körper dir. Das wäre ein Gottesdienst. Inwiefern? Insofern, als man dabei Gott als den Gott anerkennt, der über meinen Körper verfügt, weil er ihn geschaffen hat, weil er ihn bewahrt hat, weil Christus ihn erkauft hat am Kreuz und so weiter. Das sind Gründe, weshalb der Körper Gott hingebracht werden sollte. Und bei diesem Dienst anerkennt man Gott. Das ist ein Dienst für Gott, dass man Gott ehrt auf diese Weise. Man ehrt Gott in der Darbringung des Körpers. Es ist also eine Art Anerkennung Gottes als Gott unseres körperlichen Lebens. Es ist auch eine Anerkennung, dass Gott diesen Körper richtig gemacht hat, dass er von Gott gewollt ist. Gott will diesen Körper, er hat ihn so geschaffen. Und er hat mich so geschaffen, wie ich gerade bin, mitsamt meiner Nase. Und was immer Sie haben, das Ihnen nicht immer gefällt, genau das hat Gott gegeben. Dann ehren wir Gott, wenn wir ihn akzeptieren als den Gott unseres Körpers. Paulus sagt, dieser Dienst ist ein sinnvoller Dienst. Das Wort ist sehr schwer zu übersetzen. Es ist das Wort, das sehr ähnlich klingt unserem deutschen Wort logisch. Unser deutsches Wort logisch kommt von demselben Wort. Das griechische Wort, das dahinter steht, ist Logos, das Sie vielleicht schon mal gehört haben, wenn Sie von dem OM-Schiff gehört haben, dann ganz gewiss. Das bedeutet Wort. Aber es gibt noch ein anderes Wort für Wort im Griechischen, und das ist Rhema, und das bedeutet Ausspruch. Beides bezieht sich auf das Evangelium, das Gott uns gegeben hat. Aber bei Logos kommt zum Ausdruck, dass Gott, wenn er spricht, Gedanken spricht. Etwas, das er zuvor im Kopf hatte, in seinem Geist. Das heißt, es sind vernünftige Gedanken zum Ausdruck gebracht, weshalb dieses Wort auch für eine längere Rede stehen kann. Wenn ein Grieche sagt, wir hörten heute Abend ein Wort, dann kann er damit meinen, wir hörten eine Rede, einen Vortrag an einer Universität, an einer Schule oder irgendwo, in einem Kreis. Man hat ein Wort gehört. Aber dieses Wort kann auch etwas anderes bedeuten. Es gibt da noch andere Ableitungen, zum Beispiel eine Rechnung, eine Abrechnung, ein Überlegen. Das kommt, hat alles mit dem zu tun. Man merkt also, man muss überlegen, man muss denken, man muss rechnen. Deshalb hat dieses Wort auch sehr schnell den Gedanken, die Bedeutung von geistig. Das heißt, es ist etwas, das nicht jetzt mit Materiellem zu tun hat, mit Äußerlichem, sondern mit Gedanklichem, mit Geistigem. Man könnte hier auch übersetzen, welches euer geistiger Dienst ist. Es kann auch bedeuten logisch, das heißt vernünftig, wie Luther wohl übersetzt. Es ist ein vernünftiger Gottesdienst, das heißt, es entspricht dem, wozu man es tut. Warum tut man es? Weil Jesus sein Leben für mich gegeben hat. Warum? Ich rufe euch auf durch die Erbarmungen Gottes. Ja? Und was wäre jetzt sinnvoller, was wäre logischer, wenn Jesus sein Leben für mich gegeben hat, als dass ich mein Leben für ihn gebe? Das entspricht, das ist logisch, das ist sinnvoll, das hängt zusammen. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es ein geistiger Gottesdienst ist. Es geht um den Körper, es geht um etwas rein Materielles, aber der Sinn davon ist, dass hier ein geistiger Akt geschieht. In meinem Geiste bringe ich meinen Körper zu Gott. Das heißt, es ist ein hoher Gottesdienst. Er geschieht auf hoher Ebene. Es geht also nicht einfach um Exerzitien. Viele Christen meinen, darin erschöpfe sich der Dienst für Gott. Oder dabei würden sie Gott dienen. Da gibt es allerhand von Bewegungen, die man mit dem Körper tut. Am Sonntagmorgen sprach Herr Liebenau in Gundelfingen über die offene Tür und sprach vom Gehen zum Gottesdienst. Und machte dann auch aufmerksam darauf, dass es damit natürlich nicht geschehen ist, wenn wir in den Gottesdienst kamen, wenn wir in die Versammlung der Christen kamen, wenn wir zur Kirche gingen. Und zitierte oder führte ein Beispiel von Spurgeon an, der mit einer Dame einmal gesprochen haben sollte, bei der er die Frage stellte, ob sie eine Christin wäre. Oh ja, sagte sie, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Nun, meine werte Dame, antwortete Spurgeon, wenn das der Fall wäre, wenn man in der Kirche ist, dass man dann in den Himmel kommt, dann müssten ja die Kirchbänke, die ja jeden Tag in der Woche in der Kirche sind, dann müssten die ganz bestimmt in den Himmel kommen. Also mit der geografischen Gegenwart in der Kirche ist es ja nicht geschehen. Ich weiß, die Dame wollte damit mehr sagen, aber nicht viel mehr. Nicht viel mehr. Und bei ihr und bei vielen anderen geht es nun wirklich darum, dass man durch die Tür gegangen ist und in der Kirche gewesen ist. Heute am Mittagstisch unterhielten wir uns darüber. Bei vielen Leuten ist es so und bei einigen von ihnen ist offenbar so mal gewesen. Vielleicht bei einigen immer noch, ich kenne sie auch nicht. Aber dass es einfach dazu gehört, dass der Körper, wenigstens der Körper, in der Kirche war. Der Geist, der kann natürlich irgendwo anders sein, ja. Aber dass der Körper mal in der Kirche war, um die bestimmte Zeit am Sonntagmorgen. Das ist eine körperliche Bewegung. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass wir mit dem Körper irgendetwas sagen oder singen oder beten, die Hände falten und so tun. Oder dass wir durch einige Bewegungen gegangen sind am Tisch oder zu Hause in der Familie. Es geht nicht um rein körperliche Bewegungen, die religiöser Art wären. Wir können durch eine ganze Menge von solchen Exerzitien gehen. Und viele Christen meinen, das ist Gottesdienst. Aber das meint Paulus nicht. Der Körper muss gebraucht werden, den braucht man. Aber es geht um einen geistigen Dienst. Es geht um etwas Geistiges auf dieser Ebene. Das heißt, dass der Geist, den Gott gerettet hat, hier durch den Körper zum Ausdruck gebracht wird. Nun, ich glaube, wir verstehen, was hier gemeint ist. Noch ein Wort hierzu, das mir wichtig gewesen ist. Dienst für Gott ist auch Dienst im Leibe Christi. Das heißt, wenn wir Gott dienen mit dem Körper, dann ist es so, dass wir auch im Leibe Jesu eine bestimmte Rolle haben. Dienst für Gott ist Dienst im Leibe Christi. Dienst, entschuldigen Sie, ich habe hier ein Blatt zu viel genommen. Das kann mal geschehen. Ich hatte Ihnen gesagt, dass, nein, doch nicht. So, ein Blatt vorweg. Gut, entschuldigen Sie. Das Darbringen des Körpers ist in sich selbst ein Dienst, aber das Darbringen des Körpers ist dann zweitens Bereitschaft zum Dienst. Das hatte ich schon vorhin angedeutet. Es geht darum, in diesem Text, dass man den Willen Gottes tut. Es heißt in Vers 2, seid nicht der Zeit dieser Welt angepasst, sondern werdet erneuert, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei. Darum soll der Körper dem Herrn dargebracht werden, damit der Wille Gottes erkannt werden kann. Und wozu soll man ihn erkennen? Damit man ihn tut. Der Wille Gottes soll getan werden. Es geht darum, dass mit dem Körper der Wille Gottes ausgerichtet wird in unserem Leben. Es geht also nicht nur um einen Dienst selbst, wenn wir den Körper darbringen, sondern darum, dass wir bereit sind, fortan mit diesem Körper Gott zu dienen. Weil es um den Willen Gottes geht. Und Paulus macht dann anschließend deutlich, ab Vers 3 und 4, dass es um eine gewisse Dienstrolle in der Gemeinde geht. Er sagt, jeder Christ ist ein Glied am Leibe Jesu. Wir merken, dass Paulus das Wort Leib in zwei verschiedenen Hinsichten gebraucht. Er spricht von unserem jeweiligen körperlichen Leib. Und dann spricht er von unserer Zusammengehörigkeit als Leib Jesu Christi. Nun, im Geiste sind wir alle Glieder an diesem geistigen Leib. Aber mit unserem Körper sollen wir an dem geistigen Leib einen Dienst verrichten. Jeder hat da seinen Platz und seine Rolle. Dienst für Gott ist auch Dienst im Leibe Jesu Christi. Dienst im Leibe Christi kann aber nicht geschehen, bevor der eigene Körper, der eigene Leib, bei Gott abgeliefert worden ist. Man kann nicht zu gleicher Zeit für den eigenen Leib und für den Leib Christi leben. Es geht nicht. Will man also im Leib Christi einen Dienst verrichten, muss der eigene Leib dem Herrn dargebracht werden. So viel zur Bedeutung dieses Aufrufes, dass man den Körper, den Leib darbringe. Noch ein Wort zur Adresse dieses Aufrufes. Ich rufe euch auf. Wer sind die euch? Das sind die Christen in Rom, die Gerufenen nach Kapitel 1. Die Brüder heißt es hier. Solche, die aufgerufen werden, die selbst entscheiden können, wie ich gestern Abend sagte. Es sind Brüder am Leibe Jesu Christi, solche, die im Heil stehen, solche, die in der Familie Gottes sind, solche, die miteinander ebenbürtig sind, wo keiner dem anderen etwas voraus hat, weil jeder einmal bei Golgatha gewesen ist. Es geht um solche, die einen Körper haben. Haben Sie einen Körper? Stehen Sie im Heil? Dann sind Sie aufgerufen, diesen Körper Gott darzubringen. Dann ist jeder von uns angesprochen. Und wie soll das geschehen? Was ist es um die Weise dieses Darbringens? Paulus sagt, es soll geschehen als ein Opfer. Ich bitte euch, ich rufe auf, dass ihr den Körper darbringt als ein Opfer. Was heißt das? Das heißt, dass ich das Verfügungsrecht über meinen Leib, meinen Körper abgebe. Ich muss mein Recht aufopfern. Heute hört man sehr viel vom Recht auf den eigenen Körper. Aber wir haben dieses Recht nicht. Wenn Christus uns erkauft hat, dann gehört unser Körper Gott. Und ich habe einmal, ihn aufzuopfern. Das fällt nicht leicht, aber es soll geschehen, wenn etwas geschehen soll. Mein Verfügungsrecht über meinen Körper muss abgegeben werden. Und abgegeben werden, wie wenn ich sterben würde. So wie ich im Tod nicht mehr über meinen Körper verfüge, sondern andere verfügen jetzt über ihn und beerdigen ihn. So gebe ich mein Verfügungsrecht ab und sage, Herr, du verfügst jetzt, dies ist dein Körper. Allerdings ruft er mich dann auf als sein Mittler, jetzt mit diesem Körper entsprechend umzugehen nach seinen Vorstellungen. Jemand hat einmal gesagt, Gottes Logik geht übers Opfer. Dies ist ein logischer Gottesdienst, aber es ist ein Opferdienst. Hier ist Opfern logisch. Aber Paulus sagt, es soll ein lebendes Opfer sein. In Israel gab es tote Opfer, das Tier wurde getötet, weil der Überbringer des Opfers eigentlich hätte sterben müssen. Und damit er nicht sterben muss, darf er nun und soll er ein Opfer bringen. Und was tut er? Bevor das Tier getötet wird, stützt er sich gegen den Kopf des Tieres. Das heißt, überträgt einen Teil seines Gewichtes auf das Tier. Und so wird sinnbildlich der Opfernde auf das Opfer übertragen. Das Opfer wird sein Stellvertreter. Und jetzt tötet man das Tier und der Opferbringende weiß sehr gut, da hätte ich sein sollen. An seiner Stelle geschieht es. Aber jetzt geht es um ein lebendes Opfer. Jetzt soll ich bereit sein, geschlagen zu werden, auch körperlich. Jetzt soll ich bereit sein, misshandelt zu werden, während ich lebe. Johannes sagt, wir sollen das Leben darbringen für die Brüder und Schwestern, während wir leben, ein Opfer sein. Das heißt auch, dass alle Energien dem Herrn dargebracht werden. Hier ertappe ich mich selbst bei Liturgie, das heißt bei, was ist Liturgie? Dass man lasch ist. Trägheit, ja. Man ist so träge, man ist so halbherzig, ja. Man ist so kühl. Ich habe einen Mann Gottes gekannt, der mir ein Vorbild geworden ist, von einem, der alle Energien dem Herrn hingegeben hat. Der war mit ganzem Herzen dabei und den habe ich immer wieder vor Augen. Und das spornt mich an, von ganzem Herzen dem Herrn zu dienen. Wir sollten jeden Tropfen an Energie dem Herrn darbringen. Das wird dann im Gehorsam sichtbar. Es ist ein Punkt, wo Gehorsam aufhört, Gesetzlichkeit zu sein, und wo er beginnt, ein Beweis von Hingabe zu sein. Wo Gehorsam Gehorsam ist, wo er ein Beweis dafür ist, dass man jetzt ganz dem Herrn gehört, ja? Mit allen Energien, ich gehöre dir, ich bin aus Liebe dein. Wo man merkt, der Körper, der ganze Geist gehört dem lebendigen Gott. Ein lebendes Opfer. So wie ich jetzt geografisch hier bin, mit sämtlichen Energien, die ich jetzt habe. Aber ich bin nicht nur das, was ich in diesem Zeitpunkt hier bin, in Roggingen. Ich habe so geheißen, seit nun über 60 Jahren. Und werde so heißen, solange der Herr mich noch leben lässt. Und während dieser Zeit bewege ich mich durch Zeit und Raum. Und in dieser ganzen Zeit, durch die ganzen Wege, die Gott mich geführt, bin ich Herbert Jans. Das heißt, der ganze Weg meines Lebens soll Gott gehören. Für den Rest meines Lebens ist dieser Körper Gottes Körper. Das heißt, wenn ich mich als Opfer dem Herrn hingebe, dann soll es ein lebendes Opfer sein, so wie ich jetzt da bin, für den Rest meines Lebens. Paulus sagt, es soll ein heiliges Opfer sein. Heilig wird oft nicht so recht verstanden. Heilig heißt Gott zugeordnet sein. Etwas ist heilig in Israel, wenn es ganz bewusst Gott gegeben wird. Da kann ein Topf heilig sein, ein Ochse, eine Stadt, ein Mensch. Zum Beispiel der ganze Stamm Levi ist Gott geheiligt. Und dann die Familie Aarons ist in einem besonderen Sinne Gott geheiligt. Und Aaron selbst trägt auf der Stirn das Wort Heiligkeit dem Herrn oder heilig dem Herrn. Er ist Gott zugeordnet, darf keinen anderen Beruf wählen, verfügt nicht über seine Zeit. Er, seine ganze Zeit gehört dem Tempeldienst, dem Dienst an der Stiftshütte. Er darf seine Kleider nicht wählen, die sind ihm vorgeschrieben. Alles ist vorgeschrieben. Er gehört Gott, er ist Gott zugeordnet. Da braucht man für den Tempelbau Spiegel. Das waren damals Metallspiegel. Dann haben die Frauen ihre Spiegel geholt. Die wurden aufgeopfert. Das kann man sich vorstellen, dass ein Opfer war. Aber jetzt fortan gehörten die Spiegel Gott. Die waren jetzt heilig. Die sahen genauso aus wie vorher. Aber jetzt waren sie Gott zugeordnet für den Dienst des Tempel, des Stiftshüttenbaus. Und da gab es Decken und Felle und so weiter und so weiter. Und Baumstämme und was man alles da fand und mitgebracht hatte, verschiedener Art, das wurde dann zusammengetragen. Das war jetzt heilig. Dann hat man später Städte eingenommen. Und dann waren die Städte heilig. Sie gehörten Gott. Und jetzt konnte Gott sagen, was mit der Stadt geschieht. Da übersetzt Luther ab und zu, die Stadt wurde in den Bann gelegt. Auf Hebräisch wurde geheiligt. Ob die Stadt nun am Leben bleibt oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber jetzt gehört diese Stadt im besonderen Sinne Gott. Oder ein Volk kann Gott gehören und so weiter. Und wenn ich ein heiliges Opfer darbringe, dann sage ich Gott, was wahr ist. Der Körper gehört Gott. Er ist jetzt dir zugeordnet. Der Körper, noch einmal, gehört Gott bereits. Von der Schöpfung her, Psalm 100 heißt es, er hat uns gemacht, wir sind sein. Weil er uns gemacht hat, gehören wir ihm. Aber wir gehören ihm nicht nur von der Schöpfung her, wir gehören ihm von der Bewahrung her, weil er uns bis jetzt bewahrt hat. Das dürfen wir nicht uns selbst zuschreiben. Das wird uns immer wieder deutlich, wenn wir plötzlich und vor Todesgefahr stehen, dann merken wir, aha, ich bin bisher wahrscheinlich immer so bewahrt geblieben, wie ich jetzt das erst feststelle. Aber ganz besonders von Golgatha her, Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 20, ihr seid teuer erkauft worden, darum verherrlicht Gott in eurem Körper, in euren Leibe. Der Leib gehört Gott, weil Jesus ihn am Kreuz erkauft hat. Aber heilig heißt natürlich auch rein. Der Körper soll rein sein. Und Sie können ruhig ein Bad nehmen, wenn Sie es wollen. Wenn Sie eine Zeremonie daraus machen wollen, ja, baden Sie. Gott hat Interesse an Reinheit. Reinheit und Frömmigkeit, äußere Reinheit, die gehen Hand in Hand, das sind Schwestern. Geistliche Reinheit äußert sich in äußere Reinheit. Aber in erster Linie ist es geistliche Reinheit, an die wir hier denken. Denn der Körper wird durch geistige Sünden verschmutzt und auch durch körperliche Sünden. Aber sie sind Sünden meines Ichs und ich bin eine geistige Person. Ich benutze meinen Körper, um zu sündigen. David spricht, o Gott, vergib mir die Sünden meiner Jugend. Jemand sagte heute, wenn jemand in die Gemeinde kommt, kommt ein Stück Ägypten in die Gemeinde. Das stimmt. Entschuldigen Sie, jungen Menschen, aber je jünger man ist, je mehr wird erwartet, dass man sündigt. Das ist nicht eine Entschuldigung, das ist eine Feststellung von Tatsachen. Denn es braucht Reife, um von der Sünde wegzukommen. Deshalb, meine lieben älteren Geschwister, Geduld mit der Jugend. Wir alle waren einmal da. Man erwartet nicht von einem Zweijährigen, was man von einem Zehnjährigen erwartet. Und von einem Zehnjährigen nicht, was man von einem Zwanzigjährigen erwartet. Und auch nicht bei Christen, die zum Glauben gekommen sind. Je jünger man im Glauben ist, je mehr ist zu erwarten, dass man noch sündigt. Deshalb sollte man Israel vor einem grauen Haupt aufstehen, weil das mit Gerechtigkeit zu tun hatte. Damit ehrte man die Gerechtigkeit als solche. Denn es war erwartet, dass wenn jemand alt wurde in Israel, dass Gott ihn am Leben gelassen hatte, weil er Gott gefürchtet hatte. Ja. Der Sünder normalerweise durfte nicht die Hälfte seiner Jahre ausleben. Und das ist von Bedeutung für den Tod von Jesus Christus, dass er in der Mitte seines Lebens hinweggerafft wurde, wie es in Jesaja 53 heißt. Weil das symbolisch darstellen sollte, dass er als Verbrecher starb. Er ist nicht als alter Mann ans Kreuz gegangen, sondern als junger Mann. Damit deutlich wurde, hier ist jemand, der darf nicht weiter auf dieser Erde leben. Aber das war alles stellvertretend natürlich. Aber wenn wir unseren Körper darbringen, dann sollten wir einen reinen Körper darbringen. Aber wie kann ich das, wenn er so furchtbar besudelt und beschmutzt ist? Sehr schnell, sehr einfach. Es gibt ein sehr gutes Waschmittel. Und das heißt das Blut Jesu Christi. Nehmen Sie es in Anspruch. Und kommen Sie zu Jesus und sagen Sie, dies sind meine Sünden. Und bekennen Sie Ihre Sünden einzeln. Nicht bei einem Menschen, bei Jesus. Wenn Sie sie gegen Menschen getan haben, dann gehen Sie zu den Menschen. Ja? Aber die Bibel erwartet nicht, dass ich zuerst zu einem besonderen Seelsorger gehe. Entschuldigen Sie, aber das ist nicht eine biblische Auffassung. Das ist oft ein sehr bequemer Weg. Aber was wir tun sollten, ist dort, wo die Sünde begangen war, wenn sie gegen Menschen war, dort bekennen. Aber ganz besonders bei Jesus Christus. Ganz ehrlich sagen, Herr, und einzeln. Nicht nur jetzt, Herr, ich bin nicht artig gewesen, ich habe einiges Dummes gemacht. Nee, es war schon dumm. Das dürfen Sie ruhig sagen. Aber nennen Sie die Sache beim Namen. Da habe ich gestohlen. Da waren es zwei Marken, da waren es 10 Pfennig nur. Aber es war gestohlen. Und da habe ich die Unwahrheit gesagt. Und da geht man zu den Eltern oder zu den Kindern, ihr Väter und Mütter. Habt ihr mal eure Sünden euren Kindern bekannt? Das kommt vielleicht seltener vor, als dass Kinder ihren Eltern die Sünden bekennen. An der Stelle sind vielleicht die Eltern oft sündiger als die Kinder. Das kann es auch geben. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das genug getan, tun müssen in meinem eigenen Leben, in meiner eigenen Familie. Ich weiß, was es heißt, sich zu beugen, auch bei einem kleinen Kind. Und sagen, es tut mir leid, dein Vater hat gesündigt. Aber erst dann können wir einen reinen, ein heiliges Opfer darbringen, wenn der Leib geheiligt ist. Die Hand hat das Kind geschlagen. Ja? Der Körper ist verunreinigt worden. Aber der Körper soll ein heiliges Opfer sein. Das heißt aber auch, nicht nur die Sünden bekennen und sie vergeben bekommen, sondern dann bereit sein, den Körper reinzuhalten. Gestern wurden die Worte gelesen. Wie wird ein junger Mensch, das ist eigentlich die Bedeutung des Wortes dort, wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich ausrichtet nach deinem Wort? Das heißt, der junge Mensch schaut in die Zukunft und sagt, fortan soll mein Leben rein sein. Bereitschaft zur Reinhaltung des Körpers heißt, den Körper als heiliges Opfer darbringen. Und dann heißt es, dass man dieses Opfer darbringen soll als ein angenehmes Opfer. Man hat auch übersetzt wohlgefällig, aber es gibt noch ein anderes Wort, das vielleicht etwas besser als wohlgefällig übersetzt wird. Hier kann es vielleicht eher angenehm heißen oder passend. Für wen soll es angenehm sein? Nun, es wird Gott dargebracht und deshalb soll es Gott angenehm sein. Ich weiß nicht, wie es hier in dieser Gegend ist, aber in einigen traditionellen, jede Kirche hat ihre Sünden natürlich, ja. Aber jetzt an dieser Stelle dachte ich an etwas Besonderes. Es kursiert in einigen katholischen Kreisen die Auffassung, dass die Sünde etwas mit unserem Körper zu tun hat, dass die Materie sündig ist. Übrigens, in vielen Familien ist doch so ein Überbleibsel davon. Wenn man die Kinder strafen will, der Junge hat das gemacht und dann muss er ja her, und dann fragt man, welche Hand tat das? Haben Sie das schon mal gehört? Und dann wird gerade die Hand bestraft. Ja. Damit wird dem Kind eingeflößt, dass die Sünde mit seiner Materie zu tun hat. Das ist verkehrt. Und dann kann der Junge den Eindruck bekommen, mein Körper ist schlecht. Aber der Körper ist nicht schlecht. Die Sünde wohnt im Körper. Ich wohne in meinem Körper. Ich bin schlecht. Aber mein Körper ist von Gott geschaffen worden. Als ich im Mutterleibe war, hat Gott diesen Körper gesehen und hat ihn geformt. Und als meine Eltern zusammenkamen, war Gott dabei und hat die Chromosomen, was dann nötig war, das hat er alles geplant und zusammengebracht. Er hat mein Zusammensein geplant, sortiert. Ich, wie ich da bin, bin ein Plan Gottes. Dieser Körper war gewollt. Gott will diesen Körper haben für seinen Dienst. Er schätzt ihn. Er hat ihn sich ausgedacht. Er hat sich Körperschaft oder Körperliches, Körperhaftiges ausgedacht. Es war sein Plan, dass Adam einen Körper habe. Der Körper ist Gott angenehm und soll als solches dem Herrn dargebracht werden. Der Körper soll für Gott, für seine, für ihn angenehme Zwecke gebraucht werden. Für Gott angenehme Zwecke gebraucht werden. Dann wird er ein angenehmes Opfer sein. Ein passendes Opfer, also für Gott passend. Wie wird zum Schluss dieser Aufruf begründet? Davon hatte ich schon gestern gesprochen. Lassen Sie mich das noch einmal sagen. Warum soll jeder von uns seinen Körper dem Herrn darbringen? Paulus sagt, ich rufe euch auf durch die Erbarmungen Gottes. Welche Erbarmungen sind das? Es heißt hier, ich rufe euch also auf. Ich weiß nicht, welches Verbindungswort Sie da in Ihrer Übersetzung haben. Das griechische Wort heißt un und bedeutet im Blick darauf, ist ein rückblickendes Wort. Das Wort hat Augen hinten. Schaut zurück und sagt, weil es damals so war, soll es jetzt so sein. Hier soll eine Art Entsprechung verwirklicht werden. Das heißt also, Vers 12 schließt sich an Kapitel 1 bis 11 an. Und die Heilserbarmungen, um die es hier geht, sind wahrscheinlich die Gnadenerweisungen Gottes in der Offenbarung des Heils in Jesus Christus. Paulus will hier darauf hinweisen, dass Gott dieses Heil geplant hat, in Israel schon vorbereitet hatte und dass er es in Christus realisiert hat, dass er in Christus, Gott war in Christus, als er die Welt mit sich selbst versöhnte. Und wenn dieses Heil entfaltet wird in geduldiger Weise durch den Einsatz des Heiligen Geistes in unserem Leben, Römer 6 bis 8, dann sind das alles Liebeserweise Gottes. Wussten Sie, dass Gnade ein Bestandteil von Liebe ist? Gnade ist ein Liebeswort. Barmherzigkeit ist ein Liebeswort. Weil Gott uns liebt, sollten wir aus Liebe zu ihm unseren Körper ihm darbringen. So war es schon im Alten Testament. Das Gesetz Moses klingt auch so. Wie beginnen die 10 Gebote? Ich bin der Herr, dein Gott, was? Der euch aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben, als diesen Rettergott. Ein prominenter Theologe hat wohl darauf hingewiesen. Die 10 Gebote beginnen mit der Liebe Gottes. Und das Neue Testament beginnt genauso. Es war immer so bei Gott. Gott hat immer zuerst gegeben und geliebt, bevor er gefordert und unsere Liebe erwartet hat. Gott hat immer den ersten Schritt getan. Bevor Gott zu Adam und Eva sagte, iss nicht von dem Baum, hat er geschenkt, gesegnet. Und das war übrigens das Erste, das Gott getan hat. Nachdem er den Menschen geschaffen hat, hat er ihn gesegnet. Das ist Gott. Wollen wir entsprechend antworten.